vor der Geburt unserer Tochter, meine Frau und ich, zum Einschlafen die banalsten Dinge gehört. Drei Fragezeichen, fünf Freunde und so weiter. Das Spiel.
TKKG, die.
Ich, nein, das erspare ich dir und jedem, der diesen Podcast auch hört.
Und damit herzlich willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Firms. Ich bin mir bewusst, dass es aktuell eine sehr ernste Situation ist und gefühlt unser ganzer Alltag auf den Kopf gestellt worden ist. Dennoch möchte ich hier weitermachen und wie versprochen alle 14 Tage mittwochs eine Podcast-Folge online stellen. Zur Corona-Krise gibt es vielleicht die Tage sogar zwei außerplanmäßige Folgen, aber hier möchte ich gar nicht zu viel verraten, aber es könnte sehr interessant sein, die Gäste sind sehr spannend. Kommen wir zur heutigen Folge, die im Januar bereits aufgenommen worden ist. Ich hatte Dr. Fabian Krapf zu Gast und habe über das Thema Schlaf gesprochen, das leider im Alltag immer wieder vernachlässigt wird. Du erfährst, welche Störfaktoren es für einen erholsamen Schlaf gibt, was mit uns passiert, wenn wir zu wenig schlafen und ob wir wirklich Schlaf am Wochenende nachholen können, was es mit Chronotypen auf sich hat und welchen Einfluss Alkohol auf unseren Schlaf hat und ob Mittagsschlaf wirklich sinnvoll für uns ist. Wie gewohnt gibt es abschließend noch einen Einblick in den Unternehmenskontext, also wieso es bei Bewerbungsgesprächen das Thema Schlaf vorkommen sollte und wieso Gleitzeit ein Muss ist und sind Powernaps wirklich für Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu empfehlen? Ich wünsche dir jetzt alles Gute, bleib gesund und ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Einen wunderschönen guten Abend, hallo aus Köln. Mir sitzt gegenüber Dr. Fabian Krapf und wir haben uns auf dem Bett bequem gemacht.
Hallo, wunderschönen guten Abend.
Passend zum Thema Schlaf sitzen wir hier auf einem Bett in einem Hotelzimmer, denn du kommst eigentlich aus Konstanz, aber bist jetzt hier in Köln beruflich.
Richtig, und tatsächlich auch mit Blick auf die Uhr wird es jetzt so die Zeit, wo es für mich als Lerche auch schon ein bisschen schwerer wird. Die Augen werden müde und der Verstand ist wahrscheinlich nicht mehr der allerschärfste, aber ich freue mich trotzdem sehr auf diesen Podcast und vor allem auch auf die Fragen. Ich blicke hier auch gerade in deinen Laptop, da hast du ja einige vorbereitet. Ich bin gespannt.
Ich habe mir einiges für dich überlegt, was die Zuhörer interessieren könnte. Kurzer Hintergrund zu Fabian Krapf und mir. Wir haben uns mal auf einer Messe in Stuttgart kurz kennengelernt, beziehungsweise ich habe dich gesehen, fand den Vortrag super, das Thema. Und so sind wir in Kontakt gekommen, hatten dann sogar schon ein Instagram-Live-Interview mal gehabt für unser Festival und jetzt aber professionell als Podcast mal aufgenommen. Also schön, dass du dabei bist.
Ich danke ganz herzlich für die Einladung.
Dass du dir die Zeit nimmst. Viele werden dich vielleicht nicht kennen von mir, von daher eine kleine Vorstellung. Dr. Fabian Krapf ist Sportwissenschaftler, Schlafexperte, Berater, Speaker, Geschäftsführer, Familienvater, Fleischliebhaber, Segelanfänger und Seitenschläfer. Welche drei Fakten soll der Hörer noch über dich wissen, die ich jetzt vergessen habe?
Boah, also als erstes Mal bin ich ziemlich überrascht, wo genau du im Netz womöglich diese Informationen gefunden hast, mit dem Seitenschläfer und so weiter. Okay, lass mal überlegen, welche drei weiteren Fakten? Na, eine Sache habe ich ja schon verraten. Also ich tatsächlich vom Chronotyp her so die ziemliche Lerche auch bin, das heißt früh raus aus dem Bett und dann aber auch relativ früh am Abend wieder rein, das so zu meinem eigenen Schlafverhalten. Ich bin ein großer Fan, das wäre Nummer zwei, auch vom Mittagsschlaf, Powernap, kommen tatsächlich leider im beruflichen Alltag, auch wenn ich jetzt hier so lange Strecken zurücklege wie von Konstanz nach Köln, zu selten dazu, diese nebenwirkungsfreie Energiespritze selber auch zu mir zu nehmen. Das aber trotzdem ändert nichts an der Tatsache, dass ich ein großer Fan davon bin. Und Nummer drei, vielleicht noch was Persönliches. Ich bin leidenschaftlicher, grottenschlechter, aber leidenschaftlicher Gitarrenspieler und warte dort auch noch auf den Durchbruch. Also wenn das mit dem Schlaf sich doch nicht so weiterentwickelt, wie das in der letzten Zeit sich abzeichnet, dann habe ich hier schon ein zweites Pferd im Stall.
Sehr gut, wir können eine Band aufmachen. Ich habe Keyboard damals
Wunderbar.
Gelernt. Also ich kann dich mit dem Keyboard begleiten.
Sehr
schön. Wir brauchen nur noch jemanden für den Gesang wahrscheinlich.
Okay, das mache ich nicht. Nein.
Eine Frage, die ich in jedem Podcast stelle, die bekommst du jetzt auch. Wenn du dir eine Superpower aussuchen könntest, Welche wäre es und warum?
Okay, eine Superpower. Okay, jetzt guckst du mich hier so an und darauf war ich tatsächlich jetzt nicht vorbereitet auf die Frage.
Das ist ja mal die schönere Frage.
Also in dem Fall würde ich mir jetzt spontan als Superpower Schlagfertigkeit wünschen, um solche Fragen auch besser parieren zu können. Aber tatsächlich...
Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, dass du nie schlafen musst. Die Superpower, dass du 24 Stunden
nein,
wach sein kannst.
Dafür schlafe ich viel zu gerne und okay. Das möchte ich auch überhaupt nicht missen. Aber vielleicht lässt du mich doch vom Haken, wenn ich jetzt bei dieser Schlagfertigkeit auch bleibe.
Wir nehmen oder die Schlagfertigkeit.
Ist es egoistisch, weil ich jetzt nicht gesagt habe, irgendwie für Weltfrieden sorgen? Oder
nee, gar nicht. Sonstiges. Also es hätte so ein bisschen in die Richtung, ich kann dir sagen, wir hatten schon jetzt zwei Doppelungen. Das war das Fliegen. Das heißt, vielleicht ist das ja noch eine Inspiration für dich.
Soll ich also wirklich so in Comic-Helden-Superpower?
In alle Richtungen. Okay. Also, dass du rein theoretisch könntest du auch Menschen nackt sehen. Keine Ahnung, was dir.
Ja. Naja, gut. Fliegen wäre schon ziemlich geil, aber das dauert manchmal vielleicht auch zu lang. Beamen wäre nicht schlecht. So innerhalb von einem Wimpernschlag an einem komplett anderen Ort zu sein, das würde mir auch tatsächlich ziemlich viel Reisetätigkeit abnehmen. Von daher, ich glaube, das wäre tatsächlich nach der Schlagfertigkeit meine zweite Wahl.
Dann hättest du dir die 6 Stunden waren es jetzt, glaube ich, ne, im Auto sparen können.
Und vermutlich würde ich aber dann nach diesem Podcast auch wieder zurück zu Frau und Kindern. Kind.
Ja. Vielleicht in der Zukunft Kinder.
Ja. Na,
so, Fabian, Schlaf gehört, da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, meines Erachtens immer zu dem Thema, wo wir Menschen irgendwie immer als erstes kürzen wollen. Also wenn wir mehr arbeiten wollen, ja, wenn wir mehr feiern gehen wollen, mehr Fernsehen gucken wollen, wir kürzen irgendwie immer beim Thema Schlaf, auch so getreu nach dem Motto, schlafen können wir ja, wenn wir tot sind. Wieso oder warum glaubst du, hat Schlaf in unserer Gesellschaft so eine geringe Bedeutung im Vergleich zum Beispiel ja zu den Themen Stress oder Ernährung, die ja immer sehr, ja, sehr dominant sind. Warum ist das Thema Schlaf bei uns in der Gesellschaft, bei uns Menschen so unwichtig anscheinend?
Ach, ich glaube, das hat tatsächlich auch damit zu tun, dass das irgendwie so nebenher passiert. Viel zu wenig Menschen machen sich überhaupt über ihren Schlaf Gedanken und wissen vielleicht auch gar nicht, wie wichtig guter und erholsamer Schlaf für Gesundheit und Leistungsfähigkeit auch ist. Schlaf ist irgendwie sowas, genau wenn alles andere erledigt ist, ne, und ich jetzt keinen Bock mehr habe, wie du gerade gesagt hast, zu feiern und gearbeitet habe ich auch genug, dann penne ich vielleicht mal. Also sprich, ich glaube, da gibt es einen gewissen Interessenskonflikt. Wir arbeiten 8, 9, 10 Stunden am Tag. Wir haben familiäre Verpflichtungen, wir haben Freunde, andere soziale Verpflichtungen und wir haben vor allem ein unfassbar attraktives Leben, was uns umgibt mit noch nie dagewesen, also evolutionär gesehen nie dagewesenen Möglichkeiten. Wir haben zu jeder Tages- und Nachtzeit steht uns Strom zur Verfügung. Der Kühlschrank ist immer voll. Wir haben Unterhaltungselektronik, die uns wirklich auch ablenkt und eine coole Zeit auch beschert. Ich streame ja auch ziemlich viele Serien und so weiter. Und tatsächlich ist es so, wenn so viel Reize und so viel coole Sachen oder auch so viele notwendige Sachen, ne, wie die Erwerbstätigkeit einfach ihre Zeit auch einfordern, dann wird an der Stelle oftmals gespart, von der man glaubt, dass es vielleicht am wenigsten darauf ankommt. Und das ist der Schlaf. Und tatsächlich hat sich auch gezeigt, dass wir heutzutage ungefähr 1,5 Stunden weniger schlafen als noch unsere Großeltern vor 70 bis 100 Jahren. Und das ist tatsächlich 1,5 Stunden bei einem Schlaf irgendwo zwischen 6 und 9 Stunden ist das natürlich schon ein relativ großer Anteil.
Da kommt natürlich super viel zusammen mit der Digitalisierung und.
Absolut.
Aber wenn du jetzt so sagst, dass der Schlaf ja anscheinend so unwichtig ist, hast du jetzt die Chance, uns zu sagen, weil ich finde ja, Schlaf ist ja der Grundbaustein des gesunden Lifestyles. Also ich kann mich noch so gesund ernähren, ich kann noch so viel Sport machen. Wenn ich nicht ausreichend schlafe, ist eigentlich das andere für die Katz. Also jetzt von dir als Wissenschaftler, als Experte, warum ist denn Schlaf für uns Menschen so wichtig? Und vielleicht sollten wir ein Umdenken
Also du hast gerade eben schon auch quasi körperliche Aktivität und Ernährung etc. ins Spiel gebracht. Also ich sehe tatsächlich das Ganze, ich stelle mir das immer so vor, oder auch als ich noch an der Uni auch gelehrt habe, habe ich da immer so ein Bild verwendet, beziehungsweise auch den Studenten vor Augen geführt. Man muss sich diese ganzen Sachen so vorstellen, quasi wie unterschiedliche Elemente an einem Strohhalm, ne? Also unterschiedliche Farben, und die eine Farbe beispielsweise an diesem Trinkhalm ist sportliche Aktivität, die andere Farbe ist möglicherweise eben Ernährung, und der dritte Teil in diesem Strohhalm ist Schlaf und Erholung. Und tatsächlich ist es so, es spielt keine große Rolle, wo man den Strohhalm zusammendrückt. Wenn er zusammengedrückt wird, kommt am Ende weniger raus. Und wir neigen wirklich dazu, so auf Ernährung, das war natürlich oder ist aktuell auch immer noch ein ganz, ganz großes Thema in der Welt da draußen, und körperliche Aktivität und Sport eben auch. Und da wurde schon sehr, sehr viel optimiert, und ich denke auch, oder ich halte es auch für notwendig, dass jetzt dieses, um in diesem Bild auch zu bleiben, dieser dritte Teil mit der körperlichen Aktivität, mit der Erholung beziehungsweise Regeneration und Schlaf, dass das jetzt noch ein ganz, ganz großes Themenfeld wird, was zusehends auch mehr in den Fokus rückt. Und deine eigentliche Frage war ja auch, warum das so wichtig ist. Naja, klar, also im Schlaf passieren unfassbare Dinge mit uns, sowohl auf körperlicher Ebene als auch auf der Ebene, die sich bei uns zwischen den Ohren abspielt. Das sind so unfassbar viele Prozesse, die für unsere Gesundheit, unsere Leistungsfähigkeit und damit natürlich auch ein Stück weit für unser Lebensglück unverzichtbar sind. Und diese brauchen tatsächlich auch Zeit. Ja, also sag ich mal, die Prozesse im Gehirn, die dort ablaufen, das geht alles nicht auf Knopfdruck, sondern kleiner Exkurs so in die Physiologie auch des Gehirns. Wenn wir im Tiefschlaf sind, dann schrumpft unser Gehirn um bis zu 30% zusammen, und dadurch werden so kleine Kanäle quasi frei, durch die Stoffwechselendprodukte auch aus dem Hirn raustransportiert werden können. Und das ist ein Prozess, der einfach Zeit braucht. Wenn wir zu kurz schlafen oder auch zu wenig Zeit im Tiefschlaf verbringen, da kann diese Reinigung beispielsweise auch des Gehirns gar nicht stattfinden. Mal ganz abgesehen von Lernprozessen und Ähnlichem, die ebenfalls natürlich nicht von jetzt auf gleich vonstatten gehen, sondern Zeit brauchen.
Das kenne ich noch, dass während der Uni, wenn ich etwas gelernt habe, es dann sozusagen nach dem Schlaf besser konnte. Und das ist ja bei Instrumenten, richtig, und bei anderen Sachen genauso, ne?
Absolut.
Wenn man einmal drüber geschlafen hat, dann kann man es irgendwie am nächsten Tag besser,
ne? Genauso ist es, ja. Und zwar unser Gehirn, schön, dass du es ansprichst, unser Gehirn hat da eine ganz, ganz wunderbare Technik auch entwickelt, um mit der immensen Vielfalt an unterschiedlichen Informationen, die in jeder wachen Sekunde auch auf uns einprasseln, um damit überhaupt klarzukommen. Denn man kann sich das so vorstellen, wenn wir durch die Welt laufen, dann nehmen wir durch unsere Sinnesorgane, Augen, Ohren und durch die soziale Interaktion und durch das, was wir gerade erleben, unfassbar viele Informationseinheiten auf. So viele, dass unser Gehirn die im laufenden Betrieb gar nicht verarbeiten kann. Das wäre wie beim Rechner beispielsweise oder beim Handy, wo zu viele Apps gleichzeitig geöffnet sind, das Ding stürzt ab. Ja, das wäre oder ist beim Computer kein großes Problem. Ich öffne den Task Manager und starte zur Not neu. Bei uns funktioniert das nicht. Unser Gehirn hat quasi so eine Art Schublade auch entwickelt, in die sämtliche Informationen auch erstmal reinwandern, die in einem speziellen Moment nicht benötigt werden. Und nachts, wenn wir schlafen und durch unsere Sinnesorgane keine neuen Informationen auf uns einprasseln, öffnet quasi unser Gehirn diese Schublade und sieht dieses Chaos, dieses Puzzle an unterschiedlichen Informationen, und dann beginnt die Puzzlearbeit. Und du kennst das selbst noch aus deiner Jugend. Ist ja auch noch nicht allzu lange her, lieber Jonas.
Danke.
Dass durch lange und intensive Puzzlearbeit aus einem scheinbaren Chaos ein vollständiges Bild entsteht. Und so lernen wir. Und das, wie gesagt, ist auch etwas, was einfach Zeit braucht, was sich nicht optimieren lässt. Zumindest nicht bis zu einem gewisse Grenze, die solche Prozesse einfach auch benötigen.
Ja. Um das auch noch auf Gesundheit dann zu trimmen, wir wissen ja alle, dass über Schlaf das Immunsystem ja auch sich wieder neu regenerieren kann oder die Phase auch braucht, um stark zu sein. Ich sage immer das schöne Beispiel, den Einfluss auf Ernährung, ne, dass Hormone in unserem Körper, Ghrelin und Leptin, dass wenn wir zu wenig schlafen, dass das Hormon Ghrelin am stärksten ausgeprägt ist oder stärker ausgeprägt ist und wir den ganzen Tag essen können. Ich meine, das kenne ich selbst, wenn ich vielleicht schlecht geschlafen habe oder gar nicht,
den ganzen Tag. Ich könnte essen, was ich möchte und auch noch mehr Süßes und Fett. Ne?
Richtig.
Das heißt, das hat ja alles so die Wechselwirkung. Was sagst du denn, weil ich finde immer bei Bewegung und Ernährung, auch bei anderen Themen, es muss ja uns Spaß machen, warum wir damit anfangen. Mhm. Du hast ja eben erwähnt, wir haben so viele Ablenkungen in unserem Alltag, ob es jetzt Netflix-Serien sind oder andere Sachen. Wie können denn Menschen, also wie können wir denn diesen Spaß, diese Begeisterung am Thema Schlaf irgendwie entwickeln, dass wir sagen, wir verzichten jetzt vielleicht auf die halbe Stunde Fernsehen, zusätzlich gucken und gehen diese halbe Stunde früher ins Bett. Gibt es da irgendwas, wie du sagst, wie können wir diese Leidenschaft in diesen Menschen
Ja, das Problem ist, alles, was du gerade gesagt hast, im Zusammenhang auch mit Ernährung, hat was mit Genuss zu tun. Körperliche Aktivität, Sport hat was mit Nervenkitzel zu tun, mit dem Anstrengungserleben, mit dem Siegeserleben etc. Das sind tatsächlich auch solche Dinge, die in uns natürlich etwas auslösen, die wir cool finden, die wir auch erzeugen wollen. Der Schlaf selber, der findet ja, oder dabei handelt es sich ja um einen anderen Bewusstseinszustand. Einen, der sich unserem Verstand auch ein Stück weit entzieht. Das heißt, durch den Schlaf selber können wir kein Lustempfinden erzeugen, wie das jetzt bei körperlicher Aktivität oder bei einem wunderbaren Essen ist. Ich sag mal, der Wert des Schlafes oder die Attraktivität, da sich wirklich auch hinzusetzen und zu gucken, okay, welches sind die Stellschrauben, durch die ich meinen Schlaf auch optimieren kann. Der Anreiz kommt sicherlich zeitverzögert, nämlich am nächsten Tag beziehungsweise im Laufe der Zeit, wenn man seine Routinen entsprechend angepasst hat und möglicherweise feststellt, hoppla, wenn ich zum Beispiel auf meinen Chronotypen höre, dann ist es ja gar nicht so eine Qual, morgens aufzustehen.
Eine kurze Erklärung, da wollte ich später drauf eingehen, aber Chronotyp,
genau.
Kurze Erklärung.
Ich habe vorhin schon damit kokettiert, dass ich zum Typen der Lerchen gehöre. Das ist eine der Chronotypen. Und der andere Extrem wäre die Eule. Also Chronotypen beschreibt bei uns Menschen einfach unterschiedliche Typen, bei denen verschiedene Stoffwechselprozesse zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Tagesverlauf auch quasi ihren Gipfel erreichen. Ja? Bei den Lerchen ist es so, die kommen, wie ich zum Beispiel, früh morgens relativ leicht aus dem Bett,
auch.
Sind ziemlich früh auch am Tag schon leistungsfähig, aber erleben dann auch so in den Abendstunden schon deutlich früher einen Einbruch als die sogenannten Eulen, die durchaus bis 9, 10 schlafen. Ein guter Kollege von mir, der kommt auch relativ spät erst ins Büro, weil er ausschlafen möchte, bleibt aber dann dafür auch ewig lange und ist bis nachts um 1, 2 auch aktiv und schläft dann halt bis 9 oder 10.
Und das Interessante an den Chronotypen ist, das ist ja aufgrund der DNA und die sind nicht
richtig
veränderbar.
Genau.
Richtig? Die sind also in unsere, wie man so schön sagt, in die Wiege gelegt und das ist einfach so.
Genau, also nicht in die Wiege, die entwickeln sich tatsächlich so im Laufe der Zeit auch heraus. Also ich meine, wenn du dir mal ein Baby anguckst, ich habe jetzt ja, okay, selbst die stimmt. Erfahrung gemacht, die schlafen ja quasi 18, 19 Stunden am Tag, da erkennt man noch nicht so den Chronotyp, der aber, da hast du natürlich völlig recht, schon da ist. Nur prägt er sich im Laufe der
Das heißt, wir Eltern hätten Einfluss darauf, wie unsere
Das nicht, aber ich sag mal, bei Babys kann man die Chronotypen, auch wenn sie vielleicht da sind, noch nicht wirklich erkennen, weil die quasi immer pennen.
Aber ich könnte jetzt nicht als Elternteil meinem Kind sagen, geh mal um 6 Uhr ins Bett, damit du eine Lerche wirst, sondern
das wollte ich nicht. Da hätten weder Eltern noch Kinder Spaß.
Okay. Nee, das als Erklärung, wir kommen später nochmal auf die Chronotypen, aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Du wolltest nämlich noch ausführen, wie man diese Leidenschaft, den Anreiz setzen kann.
Durch die positiven Erfahrungen und beispielsweise, dass es gar keine Qual sein muss, es morgens irgendwie aus dem Bett zu kommen, wenn man einfach die Zeit für sich gefunden hat, an der die eigene Biologie auch sagt, so, jetzt ist es Zeit zum Aufstehen. Geh los und begrüßt den Tag. So etwas. Oder dass es gar nicht unbedingt notwendig ist, sich über sein Mittagstief mit Kaffee oder sonst irgendwelchen aufputschenden Dingen hinweg zu helfen, wenn ich die Möglichkeit nutze, tatsächlich auch einen Mittagsschlaf oder Ähnliches zu machen. Und das sind tatsächlich solche Sachen, durch die man nicht während des Schlafens selber, aber durch die positiven Effekte unmittelbar danach und eben auch auf Dauer gesehen durch eine größere Gesundheit, Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit sicherlich auch eine gewisse Attraktivität verspüren kann.
Mhm. viele wollen dann früh ins Bett gehen. Ja, die sagen sich, okay, ich gehe jetzt mal um 8 Uhr, 9 Uhr ins Bett, versuche zu schlafen. Und viele Menschen, da wirst du gleich wahrscheinlich eine Zahl raushauen können, die mir jetzt leider nicht vorliegt, dass Menschen ja oft auch Schlafprobleme haben, besonders Einschlafprobleme, dann aber auch schlecht schlafen. Da gibt es ja verschiedene Ursachen dafür, wie es dazu kommt. Was sind so die am häufigsten in der Praxis vorkommen?
In der Praxis ist gut. Also,
oder in der Realität.
Ja, also es gibt tatsächlich hunderte, wenn nicht sogar tausende Ursachen für Schlafprobleme, für Schlafstörungen. Also die deutlich schwerere Form nochmal von Schlafproblemen. Komfortablerweise kann man sagen, dass sich all die Ursachen für schlechten Schlaf in drei große Gruppen zusammenfassen lassen. Das erste sind psychosoziale Ursachen. Also sprich, das Kopfkino, Gedankenkarussell, Stress, Depression, Angst, Sorgen, Frust und so weiter.
Der Monkey Mind.
Richtig, Monkey Mind. Schöner Begriff.
Der Affe, der da oben tobt.
Ja, ja. Also psychosoziale Ursachen sind einer der Hauptursachen Herde. Dann gibt es natürlich körperliche Ursachen. Kannst du dir vorstellen, mit einem Bandscheibenvorfall, der permanent Schmerzsignale auch aussendet, auch in der Nacht, da ist natürlich an einen erholsamen Schlaf nicht zu denken. Genauso wie beispielsweise hormonelle Einflüsse, Wechseljahre und so weiter und so fort, auch die können einen Einfluss auf die Schlafqualität haben und eben auch für Schlafprobleme verantwortlich sein. Das, wie gesagt, war die zweite Gruppe, und die dritte Gruppe sind die äußeren Ursachen. Äußeren Ursachen, die sind in unserem Verhalten und in den uns umgebenden Verhältnissen zu suchen. Also die Art und Weise, wie ich Stimulantien konsumiere, wie ich in dem Fall Alkohol trinke, Koffein trinke und so weiter und so fort, wie ich mich ernähre, ob und wie ich körperlich aktiv bin, aber auch, wie gesagt, die Verhältnisse, wie mein Schlafzimmer eingerichtet ist, welche Temperatur dort herrscht, welche Lichtverhältnisse dort herrschen und so weiter und so fort. Also diese drei großen Gruppen an Ursachen von Schlafproblemen gibt es, und in Abhängigkeit davon, wo jetzt ich möglicherweise als Schlechtschläfer die Ursache vergründet, da muss ich eben auch ansetzen und das geeignete Mittel für mich finden. Einfach ein blödes Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel ich enormen Stress habe bei der Arbeit, ja, wirtschaftliche Krise, und ich weiß nicht, ob ich meinen Job behalte, da werde ich nicht besser schlafen, wenn ich mir eine neue Matratze kaufe. Ja, das heißt, man muss für solche Sachen den richtigen Hebel finden, und bei psychosozialen Ursachen sind es in erster Linie psychoedukative Geschichten oder verhaltenstherapeutische Maßnahmen. Kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen, was man da machen kann. Bei der zweiten Gruppe, also sprich bei diesen körperlichen Ursachen, da sind uns als medizinischen Laien ein Stück weit die Hände gebunden. Da können wir nichts anderes machen, als uns auch in die medizinische Praxis auch zu begeben, Experten drauf gucken zu lassen und möglicherweise dann auch ein Überweisungsschlaflabor erhalten. Und die dritte Gruppe wiederum, da können wir eine ganze Menge machen. Im Bereich der äußeren Einflüsse, das ist relativ unsexy mit dem Begriff der Schlafhygiene zusammengefasst, was nichts anderes bedeutet als die Optimierung des eigenen Verhaltens und der mich umgebenden Verhältnisse, um sie eben auch schlafförderlich zu gestalten.
Genau, also aufgrund der Zeit können wir natürlich jetzt nicht in alle Themen rein. Das ist, glaube ich, offensichtlich. Und wer es möchte, kann sich natürlich direkt an Fabian persönlich wenden. Ich weiß gar nicht, machst du auch 1:1 Coaching?
Ich mache alles rund ums Thema, ne? Schlaf, und du merkst auch an meinem Redefluss, ich bin da richtig leidenschaftlich.
Ich finde es super spannend, aber lass uns mal in diese Schlafhygiene abtauchen. Es gibt ja viele Themen, du hast eins schon angesprochen. Ich hoffe, dass viele Zuhörer, die so sind wie ich, die vielleicht nicht so viel Alkohol trinken, aber ich weiß, der ein oder andere wird zuhören, die viel Alkohol trinken. Kurz das Thema, ich hatte die Info bekommen, dass Alkohol zwar dazu hilft, schneller einzuschlafen oder leichter einzuschlafen, aber die Qualität, also die Tiefe, dass die nicht ganz erreicht wird, weil sozusagen Alkohol dafür sorgt, dass da irgendwas geblockt wird, diese Tiefschlafphase. Würdest du das so unterschreiben, oder kannst du es noch besser als Experte umfassen?
Jetzt gibst du schon die Antwort, damit ich nur noch Ja oder Nein sagen muss.
Ich wollte nur auch etwas dazugeben.
Nein, also die Antwort, die kurze Version heißt ja, das stimmt tatsächlich. Und ich sage an der Stelle immer, dass Alkohol tatsächlich ein ganz, ganz fieser, falscher Freund ist, wenn es um Schlafprobleme gibt. Denn genau wie du gesagt hast, Alkohol hilft beim Einschlafen. Es ist einfach so, Alkohol hilft beim Einschlafen zum einen auf aufgrund seiner physiologischen Wirkung, auf der anderen Seite natürlich auch, weil er mich entspannt, weil er lockert und das auch gerade bei diesem Kopfkino natürlich auch schon dazu beitragen kann, dass ich gelassen ins Bett sinke und einpenne. Dann kommt aber tatsächlich der große Haken. Alkohol ist ein starkes Nervengift und hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Architektur des Schlafes. Also sprich, in welcher Abfolge, in welcher Geschwindigkeit wir diese verschiedenen Schlafstadien auch durchlaufen und eben auch, ob wir überhaupt in den Tiefschlaf kommen. Und tatsächlich ist es so, dass wir vielleicht mit einem Feierabendbier eine halbe Stunde länger schlafen, einfach weil wir früher wegpennen. Aber dieser Schlaf, wenngleich er auch länger ist, ist weniger erholsam als der gleiche Schlaf, der alkoholfrei stattgefunden hätte.
Kann man also eine Referenzmenge sagen, ab welchem, also ist das schon ab einer Flasche Bier oder ist das wirklich ab dem exzessiven Alkoholkonsum oder gibt es da gar keinen Richtwert?
Ja, also grundsätzlich ist es so, wir dürfen uns nichts vormachen. Es gibt keinen gesunden Alkoholkonsum. Den gibt es einfach nicht. Und tatsächlich hat das natürlich einen großen Einfluss drauf, wie viel von dem Alkohol letzten Endes noch im System ist, wenn ich dann einschlafe. Also sprich, das Bier, das ich quasi unmittelbar auf dem Nachttischchen stehen habe, vielleicht macht das ja jemand, das wirkt sicherlich noch deutlich länger nach, als wenn ich jetzt um 18 Uhr ein Feierabendbier getrunken habe, wo der Alkohol dann zum Beginn des Schlafens oder das zum Zu-Bett-Geh-Zeitpunkt quasi schon abgebaut ist. Das heißt, ich tue mich da jetzt schwer, irgendwie zu sagen, ab diesem und jenem Promillewert oder ab so und so viel Gläsern Bier oder Wein ist es gefährlich oder ungefährlich. Grundsätzlich kann man einfach unterschreiben, dass es nichts Besseres, keinen besseren Schlaf gibt, als einen, der alkoholfrei stattgefunden hat.
Ja. Dann, ich meine, das Handy, Laptop bei allen präsent, ob es Fernsehen ist, also all diese digitalen Geräte. Wie sieht's da aus? Jetzt nehme ich keine Antwort vorneweg, du darfst völlig frei.
Ja, also wenn man sich mal das Setup hier jetzt auch anguckt, bei uns gerade im Bett mit Computer, Mikrofon und allem Möglichen. Also so sollte natürlich eine Schlafumgebung nicht aussehen. Tatsächlich ist es so, dass natürlich alles, was irgendwie uns umgibt, mögliche Störquellen auch sind. Das heißt, es kann das Handy nochmal vibrieren und wenn ich vielleicht sowieso damit rechne, dass irgendwie nachts der Chef nochmal schreibt, dann warte ich nur quasi darauf, dass das auch der Fall ist und irgendwann mich das leiseste Brummen dann auch tatsächlich aus dem Schlaf auch rausholt. Das natürlich solche Sachen, die, weil sie zudem auch noch Stress verursachen, hinzu kommt noch, dass sowas in der Regel auch blinkt oder irgendwelche Geräusche von sich gibt und so weiter und so fort. Das sind tatsächlich alles mögliche Störquellen. Ich bin trotzdem nicht, und da mögen mir vielleicht auch manche Schlafexperten da draußen widersprechen, ich bin trotzdem nicht komplett gegen Smartphones auch im Schlafzimmer, denn wenn diese beispielsweise im Flugmodus sind und ich mir ein Hörbuch oder ähnliches runtergeladen habe, das ich noch zum Einschlafen höre, wichtig natürlich, dass es sich nach einer Zeit selber abstellt.
Oder eine geleitete Meditation.
Oder eine geleitete Meditation, genau. Also irgendwas quasi, womit ich mich noch ein Stück weit berieseln lasse, wobei ich einschlafe, was dafür sorgt, dass es mein Verstand quasi genau gerade so auf Trab hält, dass sie nicht vielleicht irgendwelche negativen Gedanken einschleifen. Dann ist das durchaus zu begrüßen. Also ich selber zum Beispiel, ich höre auch ganz gern verschiedene Dinge zum Einschlafen und auch vor der Geburt unserer Tochter, meine Frau und ich zum Einschlafen die banalsten Dinge gehört. 3 Fragezeichen, 5 Freunde und so weiter. Das spielt
TKKG, die...
Ich, nein, das erspare ich dir und jedem, der diesen Podcast auch hört. Nein, einfach deswegen, ideal ist es, wenn das vielleicht auch, was man hört, gerade so banal ist, dass es mich nicht besonders interessiert, wie die Geschichte ausgeht und dass ich halt einfach sage, okay, dabei kann ich einpennen, ist eh nicht so wichtig. So banal sollte es sein, aber gleichzeitig auch so spannend, dass ich tatsächlich so ein bisschen auch versuche, diesem vor sich her dümpelten Story da auch zu folgen, eben um zu verhindern, dass möglicherweise das Gedankenkarussell wieder anspringt.
Ich wollte eigentlich auf Melatonin noch hinaus, aber das ist ja, ich glaube, das Hormon kennen jetzt alle, nur dass wir das einmal nur festgehalten haben, dass natürlich durch diese ganzen digitalen Bluescreens Melatonin sozusagen verhindert wird, dass es produziert wird. Ja. Und das fängt aber auch schon bei großen Lichtern oder so an. Ne? Das sind nicht nur die Screens, sondern...
Richtig, genau. Also tatsächlich bei uns im Gehirn gibt es eine kleine Struktur, heißt suprachiasmatischer Kern. Und das ist quasi unsere innere Uhr. Und die reagierte ganz, ganz stark auf Licht. Licht im Allgemeinen und blaue Lichtfrequenzen innerhalb des Lichtspektrums im Speziellen. Und das Ganze könnte ich jetzt ausholen, warum das so ist, dass damals in der Steinzeit quasi, wenn die Sonne runtergesunken ist, sich das Licht verfärbt hat und eben genau dieses Farbspektrum, das blaue Licht, quasi rausgefiltert wurde in der Atmosphäre durch die tiefstehende Sonne und das quasi Verschwinden des Lichts im Allgemeinen und vor allem auch dieser blauen Frequenzen im Speziellen war für unsere Vorfahren so ein Signal, okay, Tag ist vorbei, zurück in die Höhle, jetzt wird geschlafen. Mit Lichtquellen jeder Art, aber vor allem eben auch irgendwelchen Screens, ob es am Laptop ist, am Handy, am Tablet und so weiter, die reich sind an diesem blauen Lichtspektrum, da reagiert diese innere Uhr wie verrückt drauf, weil wir in dieser kurzen Zeit, die es diese Geräte auch gibt und was die Evolution angeht, ist das ein Wimpernschlag, diese Zeit, die es solche Geräte gibt. Da hat sich natürlich unsere Biologie nicht drauf eingestellt. Das heißt, wenn durch unsere Augen dieses blaue Licht bei uns im Gehirn ankommt, dann denkt unser Gehirn, naja, die Sonne scheint noch und solange das der Fall ist, ist mit Schlafen erstmal nichts. Da gibt es tatsächlich auch ganz, ganz interessante Studien, wo beispielsweise eine Gruppe von Probanden aufgeteilt wurde in zwei kleinere Gruppen, deren Aufgabe noch vor dem Schlafengehen darin bestand, nochmal eine Kurzgeschichte zu lesen. Komplett gleiche Bedingungen, nur die eine Gruppe hat die Kurzgeschichte auf dem Blatt Papier gelesen und die andere am Tablet. Und tatsächlich hat man das Ganze dann im Schlaflabor auch untersucht und man hat festgestellt, dass auf jeden Fall bei der Gruppe, die die gleiche Kurzgeschichte am Tablet gelesen hat, der Gipfel der Melatoninausschüttung deutlich nach hinten versetzt war und der Einschlafenszeitpunkt nochmal ein Stückchen weiter nach hinten versetzt. Also es spielt keine Rolle, quasi was wir lesen, sondern da ist es tatsächlich die Quelle, also sprich, ob auf dem Papier oder von einem Screen, doch das, was einen großen Unterschied auch macht.
Da ergeben sich jetzt gerade zwei Fragen für mich. Die erste ist, du hast es eben so ein bisschen angedeutet, wenn wir jetzt über Quantität und Qualität sprechen, oder das ist eben beim Alkohol, es kommt immer auf die Qualität an. Also ich könnte jetzt rein theoretisch mich 10 Stunden ins Bett legen, wenn die Qualität des Schlafs aber leider schlecht ist. Es kommt immer sozusagen auf die Qualität eher an.
Also, richtig. Also wir Menschen, wir haben natürlich ein unterschiedliches...
Gibt es auch gibt es auch so eine Uhrzeit, wo die Qualität dann irgendwie am höchsten ist, also wo man sagt, von 11 bis 1 Uhr ist die...
Nein, also die Uhrzeit und was wir irgendwie als 11 Uhr oder 1 Uhr definiert haben, das ist eine Erfindung von uns Menschen, das ist unserer Biologie ziemlich egal. Das heißt, an Uhrzeiten kann man das nicht festmachen. Es gibt ja auch diesen Mythos, der Schlaf vor Mitternacht sei der gesündeste. Das ist Käse. Tatsächlich ist es so, und da kommen wir auch wieder zu den Chronotypen, dass bei Menschen wie mir, bei Lerchen, die früh im Bett liegen, tatsächlich ein großer Teil der besonders wertvollen Schlafenszeit auf die Zeit vor Mitternacht fällt. Man sagt nämlich, dass die ersten 4 bis 5 Stunden des Nachtschlafes eben genau die sind, wo wir am meisten regenerieren, wo die ganzen wichtigen Prozesse auch stattfinden. Das bedeutet aber auch bei der Eule, die erst um 24 Uhr ins Bett geht. Dort sind es exakt die gleichen 4 bis 5 Stunden, die besonders wichtig sind, nur dass die einfach dieses Zeitfenster nach hinten versetzt ist. Aber die erholen genauso gut, nur halt eben zu einer anderen Uhrzeit.
Jetzt hast du 4 bis 5 Stunden schon angesprochen. Jetzt, das interessiert ja immer alle. Was ist so die Empfehlung eines Schlafexperten? Die Schlafzeit ist ungefähr die richtige ist das falsche Wort, die optimale, ich weiß nicht, welchen Begriff man dafür verwenden kann.
Ich würde es eventuell andersrum sagen. Ich würde vielleicht eine Zahl nennen, unter die man nicht kommen sollte. Und das sind tatsächlich so die 5 Stunden. Klar, du hast es vorhin gesagt, wenn man mal eine Nacht lang nicht schläft, ne, dann am nächsten Tag hat man Hunger und so weiter. Also sprich, bei solchen vorübergehenden Geschichten wie einer Nacht oder wenn jetzt mal das Kind zahnt und das mal irgendwie Wochen oder Monate mal ein bisschen kürzer schläft, das ist kein großes Problem. Das kann unser Körper kompensieren. Aber wir sollten tatsächlich mit Argusaugen beobachten und alles dafür tun, dass wir nicht unter 5 Stunden pro Nacht schlafen. Einfach aufgrund der Tatsache, ich sagte es vorhin schon, dass dort extrem wichtige Prozesse auch stattfinden in unserem Körper, in unserem Gehirn, die einfach auch Zeit brauchen. Ich verwende da immer das Beispiel. Stell dir doch mal vor, Jonas, du hast nur noch 1% Akku an deinem Handy und du schaffst es gerade noch, das an die Steckdose anzuschließen. Und dann passiert in der ersten halben Stunde des Ladevorgangs, springt der Akku schon auf 50-60%. Bis er dann bei 100% ist, vergehen aber 2 oder 3 Stunden. Und so ist es mit uns auch, wenn wir schlafen. Das heißt, in einer relativ kurzen Zeit, nicht ganz so krass wie beim Handy-Akku, aber sage ich mal, in der ersten Hälfte des Schlafes, wenn wir 8 Stunden schlafen, dann regenerieren wir in den ersten 4 bis 5 Stunden schon deutlich quasi mehr als die Hälfte. Bis der Akku dann voll ist, brauchen wir dann eben unsere Schlafenszeit, die tatsächlich so bei 85-90% der Menschen irgendwo zwischen 6 und 9 Stunden liegt. Aber das ist bei dir eine andere Zeit als bei mir. Und bei mir ist es heute eine andere Zeit, als sie gestern war und morgen sein wird. Das heißt, das variiert.
Ja. Du hast jetzt gerade erwähnt, ja, dass wenn eine Nacht mal unter 5 Stunden ist, sie steht hinter dir, die Wasserflasche, immer sehr gut. Du hast ja gesagt, wenn es unter 5 fällt an einem Tag oder eine Nacht, ist es nicht ganz so schlimm. Was ist denn jetzt, wenn es mehrere Tage dauert? Also sagen wir mal, der normale Arbeitnehmer sagt, montags bis freitags, ich will Sport machen, ich will arbeiten, ich habe Familie, ich habe Kinder, ich schlafe unter der Woche 4 bis 5 Stunden. 4 Stunden und am Wochenende, da gönne ich mir diese 10-11 Stunden. Gibt es ja diesen Mythos, kann man am Wochenende diesen Schlaf nachholen oder ist vergeudeter Schlaf und man kann diesen Arbeitsspeicher nicht mehr?
Ja, also tatsächlich mit dem Schlaf nachholen funktioniert das wie folgt. Also angenommen, wir schlafen im Schnitt 8 Stunden pro Nacht, einfach weil man es gut rechnen kann. Und dann mal in einer Nacht überhaupt gar nicht. Dann müssen wir in der nächsten Nacht nicht etwa 16 Stunden schlafen, also sprich diese 8 verlorenen Stunden an die 8, die ich grundsätzlich brauche, noch dranhängen, sondern ungefähr nur ein Drittel mehr. Das heißt, nach einer komplett schlaflosen Nacht wäre unser Bedürfnis in der folgenden Nacht ungefähr in dem Szenario nach 11 Stunden wieder gedeckt. Denn unser Körper ist ganz, ganz hervorragend da drin, um Schlafmangel über die Tiefe und die Qualität des Schlafes zu regulieren und nicht nur über dessen Länge. Also um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, wenn wir wirklich 4 bis 5 Stunden uns nur unter der Woche gönnen, dann ist spätestens in der zweiten Nacht weiß dann unser Körper, okay, wenn ich jetzt wieder nur so wenig bekomme, dann gucke ich mal, dass ich wenigstens in der mir zur Verfügung stehende Zeit da das Maximum raushol und reguliert das schon ein bisschen. Es wäre trotzdem relativ kurz und die Bugwelle, die sich dann ein Stück weit auch aufbaut, ob man die komplett am Wochenende abzufeiern oder abzubauen weiß, das würde ich jetzt mal in Frage stellen, dass das gelingt. Und es ist auch im zweiten Grund nicht gut, denn idealerweise und vor allem für die Hörerinnen und Hörer, die möglicherweise Schlafprobleme auch haben, wäre es ganz, ganz wichtig, dass ich regelmäßige Zu-Bett-Geh- und Aufstehzeiten habe, auch am Wochenende. Auch wenn es vielleicht ätzend ist, wenn ich weiß, okay, sonntags keine Termine, ich könnte liegen bleiben, ist uns sicherlich damit geholfen, wenn wir auch dort zu ungefähr der gleichen Zeit ins Bett gehen und wieder aufstehen, einfach damit unser Körper dort die Regelmäßigkeit, den Rhythmus erkennt und sich darauf einstellen kann.
Du hattest das eben schon, um auf ein anderes Thema mal zu kommen, dort ist das eben schon so kurz erwähnt, diesen Mittagsschlaf, diesen, ich nenne es auch mal Powernap, so wird er ja auch oft bezeichnet. Was hältst du davon? Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen da draußen. Sollte man jetzt einen Mittagsschlaf machen oder nicht? Wie siehst du die ganze Situation?
Na, ich habe mich ja vorhin schon geoutet,
dass du ein Liebhaber bist.
Dass ich ein Liebhaber bin und vor allem auch einer von Mittagsschlaf. Nein, das schneiden wir bitte auch raus.
Du bist ja auch ein bisschen älter geworden.
nein, also tatsächlich ein großer Freund von Mittagsschlaf tatsächlich und ich kann nur jeden dazu ermuntern, das auch tatsächlich zu tun. Denn von der Chronobiologie her sind wir einfach so, wir Menschen haben im Tagesverlauf haben wir 2 Gipfel der Einschlafneigung. Der eine Gipfel der Einschlafneigung ist natürlich abends beziehungsweise nachts, wenn wir uns für gewöhnlich auch dann hinlegen und eine Nacht lang durchschlafen. Wir haben aber auch um die Mittagszeit rum 13, 14, 15 Uhr nochmal einen zweiten Gipfel der Einschlafneigung. Das heißt in der Wissenschaft postprandiales Mittagstief, postprandial, also sprich nach dem Mittagessen einsetzen, wo wir ganz, ganz natürlich uns einfach zurückziehen wollen, schlafen möchten und einfach auch diese große Müdigkeit auch verspüren und gleichzeitig eben auch eine Abnahme der Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich in diesem Zeitfenster der Mittagsschlaf das absolut Beste, was man tun kann. Das ist eine nebenwirkungsfreie Energiespritze für jedermann mit 2 Ausnahmen. Menschen, die Einschlafprobleme haben, die abends vielleicht eine halbe Stunde, Stunde oder noch länger wach liegen, denen sei tatsächlich vom Mittagsschlaf abgeraten, damit sie abends zum Zeitpunkt, wo sie dann ins Bett gehen und die Nacht durchschlafen wollen, die maximale Müdigkeit auch haben. Also da wäre es ungünstig, über den Mittag, durch diesen Mittagsschlaf so etwas von diesem Schlafdruck, so nennt man das auch, zu verpuffen, ne, und abzubauen. Der fehlt einem dann abends möglicherweise. Das ist die eine Gruppe von Leuten, die auf einen Mittagsschlaf verzichten sollte. Und die andere Gruppe ist sind die Menschen, die sich in anderen Zeitzonen aufhalten und dort möglichst schnell auch wieder so in den Rhythmus reinkommen wollen. Also da wäre es auch gut, das quasi so an die Ortszeit sich anzupassen, den Mittagsschlaf auch möglicherweise auszusparen, um dann abends das Maximum an Müdigkeit zu haben, um dann so wieder in den Tritt auch reinzukommen. Das, wie gesagt, also die Lanze, die ich hier auch brechen möchte für den Mittagsschlaf.
Ist eine schöne Brücke zu unserem letzten großen Thema, weil ich versuche immer auch so ein bisschen diesen betriebswirtschaftlichen Aspekt reinzubringen, den betrieblichen Aspekt. Würdest du sagen, als Unternehmen, um Rahmenbedingungen zu schaffen, gute für den Mitarbeiter, sollte das Unternehmen den Mitarbeitern sozusagen freistellen oder erlauben, diesen kurzen Mittagsschlaf, so ein Powernap auch zuzulassen in Form von Ruheräumen und so? Also kann ein Unternehmen ja die Rahmenbedingungen dafür schaffen? Würdest du dich dafür einsetzen, dass viel mehr die Unternehmen daran denken oder wie ist da?
Absolut. Absolut. Das tue ich auch tatsächlich und mache mich vielleicht auch jetzt nicht unbedingt beliebt bei Führungskräften, wenn ich dann einen Schlafvortrag vor Beschäftigten halte und sie dazu ermuntere, tatsächlich auch den Mittagsschlaf zu machen. Aber ich tue das und ich mache das tatsächlich auf dem Rücken von einer soliden wissenschaftlichen Forschung, die mir da auch einfach recht gibt. Deswegen habe ich da kein schlechtes Gewissen bei, wenn ich da möglicherweise ein Tabu auch breche. Nein, also.
Aber es ist ja auch was Schönes für die Führungskräfte, wenn ja die Mitarbeiter danach ja leistungsfähiger sind und nicht diesen...
Ist es, aber das muss erstmal in die Köpfe rein und solange tatsächlich auch die Produktivität eines Mitarbeiters daran gemessen wird, wann er morgens einstempelt und abends ausstempelt, wird sich daran auch nichts ändern. Ja, es ist doch wirklich, eigentlich müsste es doch so sein wie bei den Bienen, ja, entscheidend ist, wie viel Honig in den Stock kommt und nicht, wie lange sie draußen rumschwirren, und das muss in die Köpfe rein und dann wird auch klar, dann denke ich, kommt es wirklich zum Paradigmenwechsel und dann hat auch der Mittagsschlaf noch eine größere Chance. Und die Lanze, die breche ich auch bei jedem Vortrag. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, inwiefern ein Betrieb da Bedingungen für schaffen muss, du hast die Ruheräume angesprochen, das ist natürlich ein dickes Brett, das dort gebohrt wird, ne? Und sicherlich der zweite, wenn nicht sogar dritte Schritt, das fängt ja schon früher an, einfach, dass man die Beschäftigten dazu ermuntert oder vielleicht sogar im allerersten Schritt erstmal darüber informiert. Also informiert, dass ein Mittagsschlaf gut ist. In einem zweiten Schritt sagen, okay, wir von der Unternehmensleitung, Führungskräfte etc., wir unterstützen das, wenn ihr das machen wollt. Das könnt ihr an eurem Arbeitsplatz machen oder ihr könnt euch irgendwohin zurückziehen. Und als nächster Schritt wäre dann vielleicht tatsächlich die Schaffung von Ruhe- oder Schlafräumen, wobei man hier auch unterscheiden muss, weil das nicht das Gleiche ist. Das sollte auch architektonisch voneinander getrennt sein, weil in einem Schlafraum, da wird nichts anderes gemacht, außer geschlafen. In einem Ruheraum kann man vielleicht noch lesen oder ähnliches, aber ein Schlafraum ist zum Schlafen da. Aber das sind, wie gesagt, die dicken Bretter, die gebohrt werden müssen dort.
Da sprichst du was an. Ich war ja vor meiner Selbstständigkeit bei einem sehr großen Fußballverein in NRW und wir hatten sogar einen Ruheraum. Der war aber die ganze Zeit leer. Der wurde einfach nie genutzt. Der wurde, glaube ich, dann für Telefonate eher genutzt, wo man jetzt nicht das am Arbeitsplatz machen wollte, sondern dann dort reingegangen ist. Aber da sagst du ja was Wichtiges. Es nützt ja nichts, wenn ich die Räumlichkeiten schaffe, die Rahmenbedingungen, aber nicht die Mitarbeiter mit abhole, warum jetzt wie was wichtig ist. Und was ja, glaube ich, ganz wichtig ist, auch der Unternehmenskultur zu zeigen, es ist jetzt völlig in Ordnung, dass Mitarbeiter Martin Schulz jetzt für 20 Minuten da reingeht und nicht blöd angeguckt wird von seinen Kollegen, was machst du da?
Ne? Genau so ist es. Deswegen sind solche Geschichten, also auch wenn man dieses dicke Brett bohrt und einen Schlafraum einrichtet, auch immer notwendig, dass es von Akzeptanzkampagnen auch flankiert wird. Ne?
Wir hatten jetzt schon viel über Lerche und Eule gesprochen. Glaubst du, dass Unternehmen, du hattest eben gesagt von deinem Kollegen, Geschäftsführerkollegen, weiß jetzt nicht, wer es genau war, dass er eher die Eule ist und später ins Büro kommt, dafür aber länger arbeitet. Glaubst du, dass Unternehmen da offener und flexibler sein sollten und sagen sollten, okay, es gibt eben Mitarbeiter, das sind die Lerchen, die können gerne um 6 Uhr morgens kommen, gehen dann auch schon um 15 Uhr, 16 Uhr, Aber es gibt halt die Eulen, und warum mache ich es denen so schwer und sage, du musst um 7 Uhr da sein, sondern eher diese Freiräume zu schaffen, komm um 10, komm um 11 und bleib dann länger.
Ja, tatsächlich wäre das ein Wunschszenario, und wir gehen sogar noch ein Stückchen weiter und sagen bei solchen Unternehmen auch, oder wir werfen das einfach mal in den Raum, um da auch für eine gewisse Irritation zu sorgen, hey, es wäre doch vielleicht gar nicht verkehrt, bei der Stellenbesetzung auch einfach schon mal auf den Chronotypen zu achten, ne? Nur dass ich weiß, ich brauche da jemanden, der bei uns Nachtportier ist, da nehme ich vielleicht jetzt nicht unbedingt denjenigen, der hier die totale Lerche ist oder ähnliches. Das, wie gesagt, ist ein Wunschszenario, aber ich bin natürlich nicht naiv. Ich weiß, dass insbesondere auch im produzierenden Gewerbe, wo mit Schichtarbeit natürlich rund um die Uhr gearbeitet wird,
da auch
ein Wechsel stattfinden muss. Aber was ich nicht verstehe, ist tatsächlich, dass in irgendwelchen Verwaltungstätigkeiten oder ähnlichen, dass dort nicht die Gleitzeitregelungen noch weiter ausgedehnt werden, einfach um es den Beschäftigten so zu ermöglichen, stärker nach ihrem eigenen Biorhythmus auch zu arbeiten und dadurch glücklicher zu sein, gesünder zu sein und auch für das Unternehmen mehr Leistung zu bringen. Das will mir nicht in den Kopf, aber dagegen werde ich und mein Team auch immer weiter anarbeiten, dass ich da vielleicht doch mal eine Änderung auch einstellt.
Ich nehme auf jeden Fall deine Frage mit, weil das hatte ich in meiner Recherche, in meinen Informationen auch so ein bisschen aufgeschrieben, sollte nicht in Vorstellungsgesprächen so eine kurze Frage mal kommen, nicht nur welcher Chronotyp du bist, sondern generell auch mal zu fragen, wie schlafen sie eigentlich so, auch wenn das vielleicht ein sensibles Thema ist, aber ich glaube, dass über das Thema Schlaf, glaube ich, das Unternehmen relativ viel rausbekommt, wie tickt jetzt die Person und ist die vielleicht auf der einen Position besser aufgehoben als auf der anderen. Ich nehme das auf jeden Fall mal mit in die Interviews, wenn ich mit Unternehmensverantwortlichen spreche, ob die das in den Fragebögen schon drin haben, aber das finde ich ein total spannendes Thema. Schlaf ist so ein sensibles Thema. Glaubst du, dass muss im Unternehmenskontext behandelt werden? Oder meinst du, ein Unternehmen sollte eher nur die Rahmenbedingungen schaffen, diese Bedeutung, aber weil Schlaf für viele Menschen ja so dieses sensible Thema ist?
Tatsächlich hat da auch schon ein Stück weit ein Umdenken stattgefunden. Es war so, als wir am Anfang mit dem Thema Schlaf auch in die Betriebe gegangen sind, dass wir dort auf eine sehr große Skepsis auch gestoßen sind, im Sinne von, was, jetzt muss ich hier schon irgendwie meinen Mitarbeitern ins Schlafzimmer gucken oder sonst irgendwas, das geht mich doch gar nichts an. Tatsächlich sehe ich auch in den Betrieben, die natürlich von ihren Mitarbeitern auch Leistungsfähigkeit ein Stück weit einfordern, auch zu Recht natürlich einfordern. Diese Betriebe sehe ich auch schon in der Verantwortung, sich um die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Beschäftigten zu kümmern. Ganz, ganz klar. Und zu Gesundheit und Wohlergehen trägt natürlich der Schlaf in ganz hohem Maße bei. Und natürlich muss der Chef jetzt nicht ins Schlafzimmer reingucken, das ist natürlich Käse. Aber es gibt so viele unterschiedliche Dinge, die Unternehmen machen können.
Ich könnte, das ist aber bei allen Interviewgästen so, wir könnten, glaube ich, stundenlang sprechen. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind schon über den bisschen angepeilten Minuten, die ich dir mal so genannt habe. Also wir sind jetzt bei knapp 50 Minuten angekommen. Bevor wir gleich noch drauf eingehen, wo man Informationen über dich lesen kann, meine abschließende Frage, auch die ist in jedem Podcast identisch. Auch die wird jetzt wieder überraschend für dich sein.
Ach, je.
Aber sie ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Und zwar ist meine abschließende Frage immer die, du hast jetzt ein gewisses Alter erreicht.
Okay. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Nein. Wenn du jetzt so zurückblickst, was ist, und ich bin auch immer gemein, wirklich dieses eine Learning, was du jetzt aus den letzten Jahren, Jahrzehnten so für dich festgestellt hast, auf das Thema Schlaf bezogen, natürlich bei dir, wenn du mit deinem 22, 25-jährigen Ich sprechen könntest, was ist dieses eine Learning, was du gerne deinem damaligen Ich mit auf den Weg geben würdest, wenn du jetzt mal zurückblickst auf so die letzten, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, wir haben uns da nie drüber unterhalten, aber du siehst ja aus wie jetzt mein Jahrgang. Ja.
Das können wir gerne so stehen lassen,
Nein, also gibt es dieses eine Learning auf das Thema Schlaf, wo du sagst, das hätte ich gerne schon meinem 25-jährigen Ich gerne gesagt und mit auf den Weg gegeben?
Ja, tatsächlich glaube ich, würde ich meinem 22, 25-jährigen Ich auch dazu ermuntern, sich noch früher mit der Thematik auch zu befassen. Bei mir war das dann quasi nach dem Studium, auch im Zusammenhang mit der Promotion, dann, wo dieses Thema relevant geworden ist, wo ich so unfassbar viele neue und coole Dinge auch über den Schlaf gelernt habe. Und es ist sicherlich kein Fehler, dass das erst ein bisschen später auch passiert ist, aber deine Frage zielt ja genau in die Richtung, was würde ich dem 22-jährigen Fabian sagen? Ich würde sagen, hey, pass mal auf, Schlaf ist ein super geiles Thema, befass dich damit und werd da der größte Experte, den man sich vorstellen kann. Dann hätte ich sicherlich nochmal einige Jahre Vorsprung und hätte dir vielleicht nochmal ein bisschen präzisere und noch knackigere Antworten auf die eine oder andere Frage auch geben können.
Ich meine, das kann das Publikum, die Zuhörer gerne selbst beurteilen. Ich fand es sehr inspirierend, weil ich finde einfach dieses Thema Schlaf, ich weiß noch, ich habe mir damals sogar ein 2-Stunden-Interview, hatte ich dir glaube ich auch mal erzählt, eines amerikanischen Wissenschaftlers mir auch mal angehört. Ich finde es einfach super interessant, was da mit unserem Körper so passiert und auch welche Einflüsse sozusagen der Schlaf hat. Und ich glaube, dass wir jetzt dem einen oder anderen vielleicht was auch mit auf den Weg geben können, weil du hast viele Mythen, finde ich, widerlegt, was ich sehr cool fand. Und genau, also wer Fabian Krapf noch mehr über ihn wissen möchte oder informieren möchte, bei den anderen sage ich immer Instagram, Facebook, alles mögliche, da bist du eher ein bisschen zurückhaltender. Ich glaube, mit einem privaten Profil, deswegen, das ist jetzt nicht so wichtig, aber du hast ja 2 Institutionen sozusagen, die hinter dir stehen, wo man dich sehen und hören kann. Ich meine, wir haben es jetzt endlich geschafft dieses Jahr, dass ich dich bei vielen Unternehmen mal mit reinnehmen konnte, weil ich jetzt das Thema Schlaf auch super wichtig finde, weil das in den letzten Jahren meines Erachtens nicht die größte Bedeutung bekommen hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Erzähl doch noch kurz, was deine Institutionen im Hintergrund sind.
Genau, also mich kann man finden unter www.ifbg.eu. IFBG steht für das Institut für betriebliche Gesundheitsberatung. Da bin ich zusammen mit meinem Kollegen Dr. Niklas Walter in der Geschäftsführung. Und die zweite Institution, die du angesprochen hast, ist Let's Sleep. Das ist quasi eine Kampagne, die wir gegründet haben, um alles Wissen, was wir über unsere Arbeit im betrieblichen Kontext zum Thema Schlaf auch erarbeitet haben, rauszubringen. Ja, also sprich, man findet unter www.letsleep.de mit einem S, findet man eine Menge Schlaftipps, Factsheets, auch kleine Videos, wo verschiedene Schlaftechniken und so weiter auch erläutert sind. Das, wie gesagt, sind so die 2 Kanäle, über die man zu mir durchdringen kann, denn tatsächlich, auch wenn du mich in deinen Jahrgang quasi eingeordnet hättest, Instagram ist wirklich was, da bin ich passiv und scroll da auch manchmal mit großen Augen durch, aber da findet man mich nicht, deswegen im Netz.
Oder offline auf diversen Events. Du hast morgen einen geschäftlichen Termin und wenn ich so auf die Uhr gucke, für uns Lehrchen, ist es eigentlich schon fast Schlafenszeit. Aber ich glaube, wir werden jetzt trotzdem noch eine Kleinigkeit essen.
Allerdings, das muss sein, weil sonst hätte ich gesagt, ich meine, ihr liegt schon im Bett. Ich habe jetzt keinen Stress, noch ein bisschen weiter zu reden, denn der Weg ist nicht mehr weit. Aber was essen sollten wir jetzt doch noch?
Das machen wir. Also Fabian, vielen Dank für deine Zeit, für die Information.
Zu danken, Jonas.
Und euch noch einen schönen Tag und bis dahin.
Macht es gut.
Ciao, tschüss. Ciao.